Heute geht es um die Jahreslosung. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lobe Gottes. Aber es soll nicht nur um diesen einzelnen Vers gehen in der Luther-Übersetzung, sondern es soll gehen um den ganzen Textzusammenhang. Und deswegen möchte ich uns aus der neuen Genfer Übersetzung aus Römer 15 die Verse 1 bis 13 vorlesen. Da schreibt der Apostel Paulus: Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwachen ernst zu nehmen. Wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwachen ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift: Gegen mich, o Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch zum gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen, damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Und auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle: Darum will ich vor den Völkern zu dir bekennen, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es: Stimmt mit ein, ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Wieder an einer anderen Stelle heißt es: Lobt den Herrn, all ihr Völker, alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt: Bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben voller Freude und voller Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und ich danke dir, Herr, für dieses klare Wort und bitte dich jetzt um eine Verkündigung zu deiner Ehre. Amen. Meine Familie und ich, wir sind früher gerne auf Waldspaziergänge gegangen. Und auch als wir noch kleine Kinder hatten und unser Jüngster, der war vielleicht damals so 2, 3 Jahre alt, der hielt natürlich nicht so lange mit. Er war ja auch der Kleinste und der Schwächste. Und da hieß es manchmal, er musste ein Stück getragen werden. Tragen werden. Er, der Kleine, der noch schwach ist, wird getragen von seinem Papa, der zumindest in der Sichtweise des Kleinen natürlich groß und stark ist. Der Stärkste trägt den Schwächsten. Ein ganz einfaches Prinzip, aber im Grunde genommen etwas ganz Natürliches, was daraus erwächst. Diese Schwäche ist ja wahrnehmbar. Ich habe ja gesehen, wie unser Kleiner sich dann abgemüht hat, mit uns Schritt zu halten und irgendwann einmal war er dann zu müde, konnte nicht mehr. Und nicht immer hatten wir eine Karre dabei, dass wir ihn dann reingesteckt haben. Da waren wir nämlich glücklich und zufrieden. Die Schwachen in einer Familie, das ist klar, das sind die kleinen Kinder. Aber wer? Das fragen wir uns vielleicht in diesem Zusammenhang. Wer sind denn die Starken? Die Starken und die Schwachen in einer Gemeinde? Wer sind die Starken und die Schwachen in einer Gemeinde? Und es geht zunächst einmal um die Schwachen. Denn sie sind es, die angenommen werden sollen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal im Römerbrief in das Kapitel 14 hineinschauen, da ging es damals ums Essen. Genauer gesagt nicht um irgendwelche Kochrezepte oder um Fragen der Ernährung, sondern es ging um Speisegebote. Dies darfst du essen und das darfst du nicht anrühren. Und gewisse Speisen durfte man zu sich nehmen, andere sollte man nicht anrühren. Und dann richtete sich manches auch nach den Speisegeboten des Mose. Aber da war dann eine Frage, die spielte bei Mose noch gar keine Rolle, da war dann eine Frage, die stach ganz besonders hervor. Das war nämlich die Frage nach dem Fleischgenuss. Durfte man, die Frage war ganz konkret, durfte man Fleisch essen, das bei seiner Schlachtung irgendeiner heidnischen Gottheit geweiht war? Die Tiere, bevor sie geschlachtet wurden, wurden in der Regel irgendeinem heidnischen Gott geweiht. Das war auch in Rom nicht anders. Sowieso in den Städten der alten Antike war das gang und gäbe. Und deswegen stellt sich gerade auch im 1. Korintherbrief, zum Beispiel im 10. Kapitel, die Frage nach dem Genuss von Götzenopferfleisch. Denn das war der richtige Begriff dafür. Es waren ja Götzen, ihnen wurde geopfert und dieses Fleisch war eigentlich zur Opferung vorgesehen, aber jetzt freigegeben zum Verkauf für die Menschen, zum Genuss. Und nun gab es in der Gemeinde solche Leute, die haben das Fleisch gegessen. Die haben sich keinen Kopf darum gemacht. Für die war das klar, Götzen gibt es nicht. Es gibt nur den lebendigen Gott und der Genuss dieses Fleisches, der schadet mir überhaupt nicht. Und andere, die waren in ihrem Gewissen angefochten. Beide vertrauten ja auf Jesus Christus, die Angefochtenen, also die Schwachen und die Unangefochtenen, also die Starken. Beide vertrauten auf Jesus Christus. Und sie kamen zu ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen. Den Starken war es keine Sünde, den Schwachen war es eine Sünde. Jedenfalls war das ihre Ansicht. Sie blieben im Gewissen angefochten. Und nun sagt Paulus, das heißt, er gibt es zu verstehen, die Starken, die Unangefochtenen, die sollten so stark sein, dass sie nicht nur an sich selbst denken. Die Starken sollten so stark sein, dass sie nicht nur an sich selbst denken. Ihre Schwäche, ihre Stärke, die sollte sich dadurch auszeichnen, dass sie an die Schwachen dachten. Dass sie also ungefähr so denken. Doppelpunkt. Nun gut, es macht mir nichts aus, wenn ich dieses Fleisch esse. Ich habe da ein ruhiges Gewissen. Aber mein Bruder, der hat ein schwaches Gewissen. Und der kommt daran zu Fall. Er tut es nicht für sich selbst. Und wenn er mich das Essen sieht, dann kommt er ins Schleudern. Und aus Liebe zu ihm und um des Herrn willen, will ich jetzt auf den Genuss verzichten. Das sagte sich der Starke, der im Gewissen nicht angefochten war. Nun ist natürlich klar, das Essen von Götzenopferfleisch ist kein Thema mehr. Aber die Situation, die Paulus hier beschreibt, dass es in der Gemeinde nämlich Starke und Schwache gibt und dass es um ein gegenseitiges Annehmen geht, die ist nach wie vor aktuell. Die Starken können die Schwachen tragen, aber die Schwachen können die Starken nicht tragen und manchmal auch nicht ertragen. Das ist eine Situation, die kommt immer wieder vor in der Gemeinde. Nun könnte man natürlich so argumentieren, ach, wenn das so ist, dann würden ja die Schwachen im Endeffekt diktieren, ja, dann würden ja die Schwachen im Endeffekt diktieren, was in der Gemeinde geht und was nicht geht. Und dann wäre man ja so vorsichtig und so eingeengt im Endeffekt, dass im Endeffekt auch nicht mehr viel geht. Etwas zu laute Musik im Gottesdienst, die vielleicht mit einem Schlagzeug begleitet wird, könnte jemand auf die Idee kommen, das Schlagzeug ist böse. Und es wird nicht akzeptiert und es kommt dann auch nicht mehr vor. Die jungen Leute, die das schätzen, die das mögen, Ich meine, kein lautes Schlagzeug, aber die, ein bisschen rhythmische Begleitung, ein bisschen rhythmische Lieder, die jungen Leute, die das mögen und denen das keine Anfechtung ist, sie würden dann zu kurz kommen. Das ist nämlich immer eine Sache, die letztendlich an der einzelnen Situation entschieden werden muss, um des Herrn willen. Es geht immer darum, es geht nie um ein Prinzip. Es geht nicht um ein Prinzip der Stärke, es geht nicht um ein Prinzip der Schwäche, sondern es geht immer um den Herrn. Und beim Herrn können sich die einen wie die anderen treffen. Denn es geht darum, dass Starke die Schwachen annehmen und Schwache die Starken annehmen. Es geht darum, dass man einander annimmt, zum Lobe Gottes und zum Ruhm Gottes. Aber nochmal, um auf die Starken, auf die Unangefochtenen und die Starken zu sprechen zu kommen. Sie haben besondere Gaben, nämlich ihre Stärke und ihre Unangefochtenheit. Paulus spricht in Römer 12 von geistlichen und natürlichen Gaben. Und er schreibt zum Beispiel im ersten Vers dieses Kapitels, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und auch ihm und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Das heißt also, ihr seid begabt mit Stärke und Unangefochtenheit, mit seelischer Stabilität und. Bringt dies ein, bringt euch als ein lebendiges und heiliges Opfer. Denn diese Begabungen, sei es jetzt die Geistesgaben oder sei es auch die natürlichen Begabungen oder auch die Stärke und Stabilität eines Menschen, sie dient zum Bau der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde braucht die Starken und sie braucht die Schwachen. Oder denken wir an 1. Korinther 12, da geht es um die Gnadengaben, die Geistesgaben. Auch da geht es immer um den Bau der Gemeinde. Und es geht letztendlich immer um das, was auch in der Jahreslosung steht, wenn es heißt, zum Lobe Gottes. Zum Lobe Gottes. Die Gemeinde ist ja auch kein Selbstzweck, sondern sie existiert allein zum Lobe Gottes. Und daraus leitet sich dann natürlich alles ab. Der Umgang der Gemeindeglieder miteinander, der Umgang der Gemeinde mit den Menschen außerhalb der Gemeinde bis hin in die Bereiche der Diakonie, alles geschieht zum Lobe Gottes, auch dann, wenn es zum Wohl der Menschen geschieht. Wenn diese Perspektive zum Lobe Gottes ausgeblendet wird, dann ist das Ganze nur noch ein, mit Verlaub gesagt, Gutmenschentum. Aber wir brauchen diese Perspektive. Stärke und Unangefochtenheit im Gewissen. Das bedeutet seelische Stabilität. Ich habe es gesagt, es ist auch eine Gabe. Und jeder, der das hat, jeder, der so stabil ist, jeder, der so seelisch gesund ist, und es gibt viele Menschen, die sind seelisch beeinträchtigt, auch und gerade in den Gemeinden. Jeder, der seelisch gesund ist, der stabil ist, der muss sich fragen, was habe ich, was ich nicht empfangen habe? Denn alles, was ich empfangen habe, auch meine Stärke, auch meine Stabilität, meine Leistungsfähigkeit oder was auch immer, das habe ich nicht aus mir selbst heraus, sondern ich habe es als Geschenk von Gott, als eine Gabe Gottes empfangen. Und diese seelische Stabilität zum Beispiel, das bedeutet auch, das ist auch die Begabung, Schwache mitzutragen. Das heißt, das Signal an dich ist, wenn du stark bist, du hast etwas mitbekommen, womit du anderen dienen kannst. Und wir wenden jetzt einmal den Blick auf den stärksten und begabtesten Menschen aller Zeiten. Den stärksten und begabtesten Menschen aller Zeiten, das war natürlich Jesus. Denn er ist seit Ewigkeiten begabt mit der Gottessohnschaft. Seit ewigen Zeiten, vor Grundlegung der Welt. Und bis in alle Ewigkeiten ist er begabt mit der Gottessohnschaft. Ich sage das einmal so, er ist natürlich Gottes Sohn. Ja, das ist seine Eigenschaft, das ist sein ganzes Wesen. Er ist die zweite Person der heiligen Dreieinigkeit. Gott der Sohn neben Gott dem Vater und Gott dem Heiligen Geist. Aber er ist es auch, der diese einzigartige Stärke und Begabung nicht für sich selbst behielt. Es war ja sein gutes Recht, das für sich selbst zu behalten. Er ist schließlich Gott. Und Paulus drückt das in unvergleichlicher Weise aus, und zwar in Philipper 2, in den Versen 6 bis 11. Da schreibt er: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat ihn Gott so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich auf einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Sie werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und das spricht für sich. Das, was Paulus hier schreibt, das brauche ich nicht weiter auszulegen, das spricht für sich. Er, der unendlich stark und begabt war, setzte diese Stärke und Begabung allein für die ein, die eigentlich Sünder sind, die eigentlich getrennt sind von ihm. Für uns Menschen, für dich und für mich, setzte er alles ein. Sein ganzes Leben. Den äußersten Einsatz gewagt. Und hat sich auf das Niedrigste selbst erniedrigt. Und das spricht ja nicht nur für sich, das ist ja nicht nur irgendein erbaulicher Text, der jetzt in den Raum gestellt wird, sondern Paulus schreibt nämlich in Vers 5, im vorhergehenden Vers, dass du und ich, wir sollen die gleiche Begabung haben. Die gleiche Gesinnung, nicht Begabung, das können wir ja nicht, die gleiche Gesinnung haben. Und wenn wir jetzt zu Römer 15 zurückgehen, dann ist Jesus der absolute Maßstab für den Umgang miteinander in seiner Gemeinde. Und das betrifft auch und gerade eben das Verhältnis der Starken und der Schwachen untereinander. Und das bedeutet bedingungslose, gegenseitige Annahme um Jesu Willen. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Diesen Satz, diesen siebten Vers habe ich noch einmal herausgestellt. Die Jahreslosung ist in der Luther-Übersetzung: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lobe Gottes. Sinngemäß dasselbe. Christus ist ein Diener der Juden wie der Nichtjuden. Das stellt Paulus auch heraus. Um des Herrn und seines Dienstes willen spricht er dann von einer gegenseitigen Annahme von Juden und Nichtjuden. Und das möchte ich unterstreichen mit einem Wort aus Epheser 2, Vers 14. Da heißt es nämlich: Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauern niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat die Feindschaft beendet. Das heißt, er hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass völlig unterschiedliche Menschen einander annehmen konnten, sich gegenseitig annehmen konnten. Auf die heutige Situation der Gemeinde Jesu bezogen, das bedeutet, dass natürlich ganz unterschiedliche Menschen einander annehmen können, und zwar deshalb, weil sie von Jesus angenommen sind. Um des Herrn willen, zum Lobe Gottes. Und damals sprach Paulus natürlich auch davon, dass es auch Menschen aus unterschiedlichen Völkern sind. Wenn eine Gemeinde sich international zusammensetzt, ist es merkwürdigerweise so, dass man die Menschen aus anderen Nationen und Völkern manchmal viel leichter annehmen kann, ja, viel leichter mit ihnen zurecht und klarkommt, als mit den eigenen Leuten, die man so kennt. Und in der Gemeinde, es gibt ja jetzt immer mehr Gemeinden, wo auch die wirklich ganz international zusammengesetzt sind und sehr lebendig sind und ein sehr großes Wachstumspotenzial haben. Das ist ganz wunderbar. Aber dennoch, selbst in einer Gemeinde, wo das nicht der Fall ist, kommen ja ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Und diese unterschiedlichen Menschen, die vielleicht manchmal wenig gemeinsam haben, von ihrem Charakter her, von ihren Ansichten her, von ihrer Prägung her und. Selbst diese unterschiedlichen Menschen haben in der Person Jesu eben die entscheidende Gemeinsamkeit. Das heißt, wenn jemand ganz anders ist, als du es bist, eine andere Generation, eine andere Herkunft, eine andere Prägung, eine andere, ja, vielleicht auch ein ganz anderer Charakter ist. Jemand, sagen wir, du bist ein sehr ruhiger Mensch und jemand ist sehr temperamentvoll und nach außen gekehrt und ja, sehr ausdrucksvoll so in allem drum und dran und sagst du, meine Güte, das ist mir ein bisschen viel so mit dem, auch wenn er ganz anders ist, dieser betreffende Mensch ganz anders ist, es verbindet dich mit ihm das entscheidende Merkmal, nämlich Jesus Christus selbst. Und zwar das, was Jesus für diesen Menschen getan hat. Und dass dieser Mensch, genauso wie du, ihr beide, seid geliebt von Gott um Jesu willen. Jesus ist also für diese Person ans Kreuz gegangen. Und somit ist diese Person, die so ganz anders aus ist, ja, dir in Christus Schwester und Bruder. Und das ist wichtig, dass wir uns dann damit befassen, dass wir uns das einprägen, dass das bei uns in Fleisch und Blut übergeht, dass es in unser Herz ganz tief einsinkt, dass nämlich diese Gemeinsamkeit, die ist größer und bedeutsamer als alles Trennende. Und hat das natürlich auch praktische Konsequenzen. Da ist die Situation, dass ein Mensch dir vielleicht quer kommt. Er ist so, dass du ihn eigentlich gar nicht so, dass du ihn lieber meidest, dass du ihn lieber aus dem Weg gehst. Ja? Es kommt Streit, Konflikt, Trennung, das passiert. Und dann muss ich entscheiden, oder du musst entscheiden, soll der Verbindende Christus hier die Oberhand haben oder das Trennende? Soll Christus hier die Oberhand haben oder das, was uns trennt? Und dann dürfen wir nicht vergessen, in der Gemeinde Jesu geht es immer um Jesus und nicht um unsere Gefühle, unsere Befindlichkeiten, unsere Meinungen und Ansichten. Nicht um unsere Erlebnisse und Erfahrungen. Wenn es mir schwerfällt, aufgrund irgendwelcher Erfahrungen einen anderen anzunehmen, dann kann ich beten. Dann kann ich den Herrn Jesus bitten, Jesus, du überwindest jede Mauer. Um deines Namens willen bitte ich dich, dass du mich in der Kraft deines Geistes diese Mauer überwinden lässt, die mich von dieser Person trennt. Gib du mir die Kraft, durch deinen Heiligen Geist, gib du mir die Kraft und die Stärke und die Fähigkeit, diesen Menschen wirklich anzunehmen. Das ist ein ganz bewusster Schritt, für den wir uns entscheiden müssen. Das kommt nicht natürlich heraus, weil uns dieser Mensch irgendwie sympathisch ist. Er ist es ja gar nicht, er ist ja total unsympathisch, er ist ja schwierig. Meine Güte, wir haben wirklich Schwierigkeiten, aber Herr, gib du mir die Kraft, diesen Menschen wirklich anzunehmen. Ich will dir gehorchen. Ich will dir gehorchen, ich will dir folgen. Du hast auch mich angenommen. Das muss natürlich. Und es ist natürlich auch klar, dass dabei Vergebung und Versöhnung entscheidende Rollen spielen. Aber das geschieht alles um dessen Willen, was Christus für uns getan hat. Und es geschieht nicht in deiner eigenen Kraft, sondern es geschieht in der Kraft des Heiligen Geistes. Meine Familie und ich, wir haben ja früher in Nordhessen gelebt. Und da gab es einen bestimmten Ausdruck für einen Menschen, der irgendwie neben der Spur war, der also neben der Kappe war. Ja? Da sagte man, der ist querch. Und wenn er ganz besonders neben der Spur war, dann sagte man, der ist kritzequerch. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Ausdruck? Der ist querch, ja. Also das bedeutet, der ist komisch, der befremdet mich, ich finde ihn sonderbar, ich finde ihn wunderlich, das ist mir irgendwie so, ich möchte mit dem nichts zu tun haben. Ja. Also vielleicht kann man das sogar ganz krass ausdrücken, ich finde diesen Menschen widerlich. Also tut mir leid. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Mensch, da fällt es einem schwer, da fällt es dir und mir schwer, ihn anzunehmen. Und mit anderen Worten, einen Menschen anzunehmen, das kann menschlicherseits manchmal unmöglich sein. Unmöglich. Aber hier ist ja nicht irgendeine Mitmenschlichkeit oder Gutmenschlichkeit oder Solidarität gemeint. Ja? Und das, was hier gemeint ist, hier in diesem Text, das geht ja auch über die Nächstenliebe hinaus. Sondern hier ist einfach Liebe gemeint. Und zwar diejenige Liebe, mit der Gott uns in Christus geliebt hat. Und das ist keine Liebe von dieser Welt. Da geschieht eine radikale, vorbehaltlose Annahme um Jesu Willen und die gilt jedem Menschen. Die gilt denen, die nicht querch sind, die gilt denen, die querch sind, die gilt sogar denen, die kritzequerch sind. Die völlig sonderbar sind. Ganz schräge Leute. Es ist natürlich eine Wertung, ne, wenn ich sage, das ist ein ganz schräger Typ. Ja? Das ist eine Wertung, logisch. Aber es gibt Menschen, da sagen das auch alle anderen, der ist ja so schräg, ja, der ist ja so neben der Kappe. Und trotzdem geht es um Annahme, um Jesu Willen. Zum Lob Gottes. Man soll natürlich diese Annahme, ich sprach vorhin davon, dass Stärke und seelische Stabilität, das ist eine besondere Begabung. Wenn du damit begabt bist, bist du dann derjenige, der diese Schritte zur Annahme als erster gehen kann. Der Querche, der kommt vielleicht mit zeitlicher Verzögerung hinterher. Vielleicht auch gar nicht so, jedenfalls für dich nicht bemerkbar. Aber es geht immer um Jesus, denn Jesus liebt auch den Querchen und den Kritzequerchen. Ja? Derjenige, der querkommt, den liebt er auch. Vielleicht sogar ganz besonders, weil der hat es nötig, der muss geliebt werden. Der hat die Liebe Gottes nötig. Und diese gegenseitige Annahme in der Gemeinde um Jesu Willen, die hat eine Zielrichtung. Und die Zielrichtung, die ist vorgegeben, das heißt zum Lobe Gottes oder darum ehrt Gott, in dem. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt. Und dann ist die Rede hier in der Folge des Textes, gleich hinter dem, was hinter diesem siebten Vers, der unsere Jahreslosung ausmacht, dann ist die Rede vom Lobpreis der Völker. Weil sie durch Christus das Erbarmen Gottes erfahren haben. Und das wird unterstrichen mit Worten aus dem Psalmen, aus dem fünften Mose. Und gemeint ist damit, in dem, was Paulus hier anspricht, spricht er gerade in den Kapiteln 12, 13, 14, 15 einen Lebensstil an. Und gemeint ist ein Lebensstil, der sozusagen ein Lobpreis Gottes ist. Auf der einen Seite natürlich der ausdrucksvolle Lobpreis, dass wir in Liedern und Gebeten, wie Epheser 5, Vers 19, das sich ausdrückt in Psalmen, Liedern und geistlichen Gesängen und Gebeten und. Ja, indem die geistlichen Gaben ausgelebt werden, ganz entscheidend wichtig, das macht die Gemeinde aus. Die Leute sind ja nicht nur nett zueinander, sondern sie loben Gott ja auch ausdrucksvoll und ausdrücklich. Ja, ausdrucksvoll und ausdrücklich Gott loben, das ist ein Standbein der Gemeinde. Wenn man das wegnimmt, ist die Gemeinde nicht mehr Gemeinde Jesu. Aber dann natürlich auch das, dass es sich auswirkt, im Grunde genommen unmittelbar auf das Verhältnis zum Mitmenschen, auch zu denjenigen, der querch oder kritzequerch kommt. Und das ist gegenseitige Annahme zum Lobe Gottes. Das ist gegenseitige Annahme als Lobpreis. Das ist gegenseitige Annahme als ein Lebensstil, der einen Lobpreis Gottes darstellt. Wenn zu Gottes Lob geschieht, dann wird sie zum Lobpreis. Und letztendlich, das eine wie das andere wird bewirkt durch den Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes, der bewirkt in dir die Früchte des Geistes. Und die da wären Frieden, Liebe, Freude, Annahme gehört letztendlich auch dazu. Sanftmut, Geduld, Dinge, die zur Annahme von Menschen führen. Und das hat ganz praktische, alltägliche Konsequenzen. Du wirst immer wieder vor Situationen gestellt werden, in denen Menschen, denen du Menschen begegnest, mit denen du vielleicht nicht so viel anfangen kannst. Aber bevor da in dir so eine Aversion, so eine Abwehrhaltung aufkommt, die dann auch spürbar, ganz schnell spürbar wird für solche Menschen, denn gerade diese Menschen sonderlich sind, manchmal sind sie auch seelisch überhaupt nicht gesund. Ja, gerade die Menschen, die so sonderlich sind, die haben ganz viele Antennen aufgestellt. Das ist ganz wichtig. Ja. Und da ist die praktische alltägliche Konsequenz, du kannst den Herrn immer bitten, Herr, auch und gerade in dieser Hinsicht bitte ich dich um die Erfüllung mit deinem Heiligen Geist. Denn ich will meinem Bruder oder meiner Schwester oder diesem Menschen, vielleicht auch kein Gemeindemitglied, ich will meinem Bruder oder meiner Schwester, ich will diese Menschen annehmen können, so wie du mich angenommen hast. Aus eigener Kraft kann ich das nicht, speziell in dieser Situation nicht. Und dann bitte ich dich, Herr, gib du mir deinen Heiligen Geist, lass mich dies tun in der Kraft deines Geistes. Und was dann geschieht, eben Annahme zum Lobe Gottes, das ist nicht etwas, was dich dann ganz groß herauskommen lässt, sondern das ist eben das, was zur Ehre Gottes geschieht. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das ist etwas, was die Größe und Herrlichkeit und Güte Gottes den Menschen vor Augen führt. Die erste Gemeinde in Jerusalem, da haben die Menschen, die Außenstehenden, gesagt, seht, wie sie einander so lieb haben. Die beruhte nämlich auf dieser wirklich gegenseitigen, radikalen Annahme zum Lobe Gottes und Christi willen. Und das ist auch nach wie vor, und das ist nicht irgendwie eine geschichtliche Größe, die irgendwann einmal dann abgelöst worden ist und heutzutage nicht mehr gilt, sondern das ist nach wie vor noch die Vorgabe für jede Gemeinde, ob sie groß ist oder klein ist, ob wenige im Gottesdienst sind oder viele im Gottesdienst sind, nehmt einander an zum Lobe Gottes. Das geht darum, dass der Herr im Mittelpunkt steht. Und jedes Verhalten, auch gerade im zwischenmenschlichen Bereich, im Miteinander, in den Beziehungen, jedes Verhalten soll zur Ehre des Herrn dienen. Und da wir das aber oftmals nicht aus eigener Kraft tun können, können wir jederzeit den Herrn darum bitten, dass er uns mit seinem Geist erfüllt, dass er uns die Kraft schenkt und ihm aber auch danken dafür, dass wir diese Kraft bekommen und auch bekommen haben bei anderen Gelegenheiten. Ihm danken dafür, dass er diese Bitte, das sind immer die Bitten, die der Herr am schnellsten erfüllt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.